So, ich habe jetzt noch auf der Rednerliste drei Meldungen und möchte kurz darauf hinweisen, dass wir unter den Beratungspunkten uns mit dem Thema Corona noch ganz ausführlich auch beschäftigen werden. Dann habe ich jetzt Herrn Klein für eine Fachfrage, Herr Schlatermund und Herr Dr. Thiele.
Wirklich nur eine Frage. Frau Pötter, das Maiwochenende steht an und damit wieder viele junge Menschen mit Böllerwagen, Bier und Musik. Was ist von Seiten der Stadt, der Polizei geplant, um dem vorzubeugen? Vielen Dank.
Nochmal sammeln. Herr Schlatermund.
Ja, schon da. Frau Pötter, ich habe das vorhin so verstanden, dass Sie sagten, bei der Frage der Masken, des Maskentragens haben Sie den Bereich Schule und Kitas angesprochen, irgendwie ausgenommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Andererseits muss ich ja sagen, gerade im Kita-Bereich haben wir ein großes Problem, dass die Erzieherinnen und Erzieher ja viel mit Wickeln, mit Füttern etc. zu tun haben und damit natürlich permanent mit den Kindern, die ja gegebenenfalls Übertrager sein können, zu tun haben. Insofern die Frage, wie werden die dann für solche Fälle ausgestattet mit Masken und Schutzkleidung?
Und Herr Dr. Thiele?
Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken erstmal für die Krisenarbeit, die hier geleistet wird von der Stadt und gerade von Frau Pötter und den Mitarbeitern, ganz klare Sache, da können wir einfach nur stolz sein, dass das bisher so gut klappt. Aber das ist eben genau die Gefahr. Wir bewegen uns im Moment auf sehr dünnem Eis. Wir sind am Anfang der Geschichte. Wir sind nicht am Ende der Geschichte. Das wollte ich nur noch mal zum Bedenken geben. Deswegen lassen Sie uns Abstand wahren. Ein toller Button, den wir jetzt hier auf dem Tisch liegen haben. Danke.
Also vielleicht kurz zu den angesprochenen Maigängen, Bollerwagentouren. Da möchte ich nur kurz auf die Rechtsverordnung des Landes verweisen, die bis zum 6. Mai an dieser Stelle ganz klar ist. Entsprechende Maigänge darf es nicht geben. Denn Zusammenkünfte auf der Straße sind weiterhin auf das notwendigste Maß zu reduzieren. Und wenn sie über die Anzahl 2 hinausgehen, mit entsprechendem Abstand vorzusehen. Und Bollerwagentouren an den bekannten Stellen sind daher nicht erlaubt. Es sei denn, eine Familie macht das, die in häuslicher Gemeinschaft wohnt. Uns ist natürlich trotzdem klar, dass durch die Lockerungssignale der ein oder andere sich vielleicht trotzdem bewogen fühlt, so auch wie an den zuletzt an Ostern und ähnlichen Tagen durchaus zu beobachten. Deswegen werden wir eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit Stadt, Polizei und auch Landkreis hier vornehmen, um nochmal genau auf diesen Punkt hinzuweisen, dass die Touren weiterhin verboten sind und auch gemeinsam die besonders im Blickpunkt liegenden Örtlichkeiten aufsuchen und dort Kontrollen mit dem Ordnungsaußendienst und der Polizei fahren. Das ist besonders vorgesehen. Und der Bereich Kita, das ist sicherlich ein durchaus heikler Bereich, genauso wie die Schule, wie man dort eine entsprechende Maskenpflicht vorsieht. Ich bin mal ganz ehrlich, ich kann mir das allerdings in einer Kita überhaupt nicht vorstellen, schon gar nicht in einer Krippe, wo gewickelt und gefüttert wird. Ich denke mal jetzt an meine eigenen Kinder, wenn die mit einem Jahr möglicherweise einer Erzieherin mit der Maske so in der Größe von Herrn Niemann begegnet wären, dann weiß ich, was die täten, alles aber nicht in der Kita bleiben, denn die hätten einfach Angst. Ich glaube, wir müssen die Kinder da besonders im Blick halten. Die Situation ist für die alle, nicht wegen Herrn Niemann, sondern wegen der Maske, dass wir da noch mit Augenmaß vorgehen. Und die Maske dient ja vor allem, andere zu schützen und nicht sich selber. Das haben wir alle gelernt in den zurückliegenden Wochen. Und ich glaube, wenn, dann müssten wir eher die Kinder mit Masken ausstatten als die Erzieher, weil dann müssten wir eher die Erzieher, ich hätte bald noch da hinzugefügt, das rare Gut in diesen Tagen, weil natürlich gibt es auch da besondere Risikogruppen, die geschützt werden müssen und eben nicht zum Einsatz kommen müssen, als die Kinder vor der Infektion schützen. Denn Gott sei Dank ist es ja so, dass die Infektionen ganz überwiegend bei den Kindern sehr milde bis gar nicht symptomatisch verlaufen, sodass wir es für verantwortbar halten, diesen Bereich explizit von der Maskenpflicht auszunehmen. Dazu gehören auch die Schulen. Und sind wir mal ehrlich, man kann sich das im Handling auch gar nicht richtig vorstellen, dass auch Jugendliche, ebenso wie kleine Kinder, für die gibt es im Übrigen gar keine Masken, also zumindest keine industriell gefertigten Masken, auch der medizinische Mund-Nasen-Schutz gibt es nur in einer Größe, kleine Marktlücke, das am Rande zur Verfügung stehen, sodass ich mir das in dem Bereich auch praktisch nicht vorstellen kann, wie das sinnvoll läuft.
Dankeschön. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, Beratungspunkte der Fraktionen, Gruppen bzw. einzelner Ratsmitglieder. Und ich rufe den ersten Antrag auf, das ist 4.7, Unterstützung in der Krise, solidarisches Osnabrück, Dringlichkeitsantrag der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, Linke sowie UWG und Oberbürgermeister. Ich möchte vorab einige Veränderungen verlesen, die im VA beschlossen worden sind. Das ist auf Seite 1 von 6 unter Punkt G, drittletzte Zeile. 100.000 ist zu ersetzen durch 250.000 Euro. Unter dem Tagesordnungspunkt auf Seite 2 von 6, Nummer 3, kommt hinzu der Punkt C. Erweiterungsflächen für die Gastronomie werden womöglich geprüft. Auf derselben Seite unter Punkt 4, zweite Zeile, bis zum Jahresende erlassen statt gestundet. Eingefügt wird auf Seite 2 von 6 ein sechster Punkt, der lautet: Der vorliegende Antrag wird zu jeder VA-Sitzung aktualisiert. Herr Dr. Brickwede.
Frau Ratsvorsitzende, Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst einmal feststellen, dass dieser Antrag ein Gemeinschaftswerk ist. Es gab eine Initiative von SPD und Grünen, die auf die anderen Fraktionen auch zugegangen sind. Wir haben uns dann zusammengesetzt, SPD, Grüne, CDU mit dem Oberbürgermeister. Der Oberbürgermeister hatte selber auch viele Vorschläge für dieses Thema. Und so ist dann ein gemeinsames Papier entstanden, wo wir heute im VA nochmal sozusagen einen Schlussstein gelegt haben. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass wir auch schon in der Verwaltungsausschusssitzung vor 3 Wochen eine erste wichtige Maßnahme beschlossen haben, nämlich die zinslose Stundung der Gewerbesteuer zur Unterstützung der Wirtschaft. Das war der erste Baustein, Hilfe in der Corona-Krise. Heute kommen Hilfen für die Kulturschaffenden hinzu. Frau Felk hat es eben gesagt, wir haben diese Maßnahmen für Projektförderung auf 250.000 erhöht. Wir haben die Sondernutzungsgebühr auf mindestens 50% hier reduziert. Wo zusätzliche Flächen in der Außengastronomie möglich sind, sollen sie entstehen. Und ganz wichtig ist auch der Punkt, dass wir die Sportvereine dadurch unterstützen, dass die Gebühren, die Pacht- und Erbbauzinsen also bis zum Jahresende erlassen werden. Und ich sage noch mal hinzu, weil das nicht in der Vorlage steht, das gilt jetzt für Sportvereine, die auf städtischen Flächen tätig sind. Das gilt aber übertragen auch für alle anderen Sportvereine, die bei Privaten sich angemietet oder angepachtet haben. Ich nenne hier als Beispiel mal den TuS Haste, der ja nicht auf einer städtischen Fläche tätig ist, sondern auf der Fläche von Osterhaus. Ich möchte, weil es angesprochen ist, aber gerne auch noch ein Wort zum Klinikum sagen. Weil wir schauen jetzt auf die verschiedenen Gruppen in der Bevölkerung, die wir unterstützen wollen. Und ich kann nur sagen, dass das Klinikum zurzeit und auch in den nächsten Wochen und Monaten Millionen verliert. Und dabei habe ich schon die zugesagten Hilfen vom Bund und Land abgerechnet. Das ist eine Nettorechnung. Wir werden als Klinikum mindestens 4 Millionen Euro verlieren an Einnahmen aufgrund der Vorgabe des Landes, dass alle nicht zwingend notwendigen Fälle nicht behandelt werden. Das heißt also, eine Hüftoperation, die auch in 3 Monaten stattfinden kann, findet jetzt nicht statt. Die Einnahmeverluste können aber noch wesentlich höher sein als 4 Millionen. Die können auch 8 Millionen sein, die können auch 12 Millionen sein. Das wissen wir jetzt noch nicht, je nachdem, wie lange dieser Zustand andauert. Das heißt, wir werden da als Stadt, als Träger dieses Klinikums auch ein Problem auf jeden Fall zu bewältigen haben. Die Intensivstation, die wir ausschließlich für Corona-Fälle vorgesehen haben, steht zu 2/3 leer. Die Normalstationen, die wir vorhalten für Corona-Fälle, aufgrund auch der Vorgaben des Landes, steht zu 80% leer. Ob wir das weiter so durchhalten sollten, da kann man sagen, wir warten jetzt die 14 Tage ab. Wie wirkt sich das aus, dass die ersten Lockerungsübungen, bleiben die Leute diszipliniert oder nicht? Aber ich kann nur sagen, je länger dieser Zustand anhält, umso höher wird der finanzielle Schaden sein, den die Stadt Osnabrück dann gemeinsam mit Land und Bund wird tragen müssen. Also insofern auch mein Dank an dieser Stelle an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums. Und ich kann nur sagen, früher gab es Fachärzte auf der Intensivstation, die lasen also bestimmte Fachzeitschriften, um dann ihre Methoden zu optimieren. Heute sitzen unsere Ärzte im Klinikum, vor allen Dingen die Intensivstationsärzte, abends und nachts nach Dienstschluss und korrespondieren mit New York und anderen Städten dieser Welt, mit ihren Kollegen und tauschen sich aus, was sind die besten Methoden, die besten Mittel, was kann man tun, solange es noch kein spezifisches Corona-Mittel oder gar Impfstoff gibt. Und das ist fantastisch, was wir für ein Engagement haben, der Ärztinnen und Ärzte, der Krankenschwester und der Pfleger. Und ich denke, der ganze Rat sollte unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Klinikum, aber auch allen anderen Einrichtungen in Osnabrück herzlich Dank sagen.
Herr Henning.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ich habe das auch so noch nicht erlebt, dass wir hier schön in der Stadthalle mit diesen Abständen tagen. Aber ich glaube, es ist notwendig angesichts der aktuellen Lage. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, bevor ich auf den Antragsentwurf, den wir hier heute gemeinsam in großer Einmütigkeit, glaube ich, verabschieden werden, nochmal auf einen Aspekt eingehen, der mir schon Sorge macht. Das ist nämlich die Frage der Auseinandersetzung über die Maßnahmen. Die Bundeskanzlerin, der Ministerpräsident Stefan Weil, die Bundeskanzlerin Angela Merkel, aber auch unser Oberbürgermeister, glaube ich, haben bestimmte Maßnahmen hier heute auch getroffen und auch in der Vergangenheit getroffen. Ich glaube, dass der Großteil der Bevölkerung diese Maßnahmen auch mitträgt und der Auffassung ist, dass das richtig ist. Wenn ich aber in den sogenannten sozialen Medien gucke, und ich weigere mich eigentlich mittlerweile da noch von sozial zu sprechen, dann kippt da zum Teil auch die Stimmung. Dann sehe ich, wie Leute die Auffassung vertreten, quasi in Verschwörungstheorien schwelgend, dass diese Maßnahmen alle nur dazu dienten, unsere Grundrechte einzuschränken und dass die Regierung, ob das die Kanzlerin ist oder der Ministerpräsident, nichts anderes und nichts Besseres zu tun hat, als nur die Grundrechte und die Freiheiten der Menschen zu beschränken. Ich sage ausdrücklich, das ist nicht so. Ich glaube, das sind notwendige und wichtige Maßnahmen. Und ich hoffe auch weiter, dass die Bevölkerung weiter hinter diesen Maßnahmen steht, weil ich glaube, die Erfolge, die wir jetzt erzielt haben, der Wert geht ja runter, auch die Raten, die Infizierungsraten gehen runter, darf nicht dazu führen, dass wir nachlassen. Und deswegen ist es auch richtig, dass die Stadt Osnabrück heute eine Maskenpflicht einführt, wobei ich da auch noch mal gleich eine Bitte hätte. Weisen Sie bitte darauf hin, Frau Pötter, dass diese Masken natürlich auch richtig benutzt werden müssen. Denn der Virologe, Herr Wille heißt er, glaube ich, den Herr Oberbürgermeister gerade auch zitiert hat, der hat ja auch schon deutlich gemacht, wenn man die falsch anwendet, sind sie dann eher kontraproduktiv. Das muss man hier also auch deutlich noch mal sagen, dass diese Masken richtig angewendet werden müssen, nicht am Kleiderhaken aufgehangen werden und nicht auf die Motorhaube gelegt werden, sondern dass man die eben fachgerecht auch anwenden muss. Sonst ist es eben kontraproduktiv. Zum Antrag an der Stelle. Also ich will damit nur noch mal sagen, lassen Sie uns gemeinsam weiter für diese Maßnahmen auch werben und gemeinsam weiter hinter Bundes- und Landesregierung stehen, was diese Maßnahmen angeht. Ich halte das für richtig, was da in weiten Teilen läuft. Und lassen Sie uns nicht zu früh öffnen. Wir beschäftigen uns heute mit den finanziellen Folgewirkungen dieser Krise. Wir haben gemeinsam einen Antrag entworfen. Das ist auch, glaube ich, selten. CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, UWG und Oberbürgermeister. Ich werde jetzt nicht der Versuchung erliegen, im Einzelnen zu referieren, welche Fraktion, welche Bestandteile da reingearbeitet hat und wer am liebsten welche Dinge noch durchgesetzt hätte und darüber hinausgehen. Nein, das tue ich nicht, sondern ich glaube, wir haben hier einen guten Kompromiss gefunden. Man kann immer besser sein, aber ich glaube, in der Größe, das ist jetzt, glaube ich, auch ein Signal, wenn der ganze Rat hinter einem Antrag steht, kann man sich, glaube ich, ausmalen, dass jeder Kompromisse gemacht hat und auch kompromissbereit war. Deswegen mein Dankeschön an der Stelle. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass auch das typisch für Corona ist. Wir müssen natürlich auch irgendwann mal wieder zu einer geordneten Auseinandersetzung zurückfinden, lieber Kollege Fritz Brickwede. Ich hoffe mal, dass nach der Sommerpause dann auch wieder die üblichen Debatten und Auseinandersetzungen zwischen CDU und SPD und Grünen und wem auch immer und den Linken hier im Rat stattfinden wird, auch ein bisschen mehr Salz in der Suppe wieder ist. Ich glaube, da spreche ich im Interesse aller. Ich glaube, nur im Augenblick ist es eben nicht die Zeit, wo man diese Auseinandersetzung führen sollte. Deswegen der gemeinsame Antrag. Lassen Sie mich noch 3 Sätze zum Antrag sagen. Wir machen uns Sorgen um die Kulturschaffenden. Wir haben da die Situation, dass sie aus Bundes- und Landeshilfsprogrammen, was die Soforthilfe angeht, weitestgehend rausfallen, weil sie eben nicht ihren Lebensunterhalt als Betriebsausgaben dort geltend machen können. Wir haben hier unter Punkt G einen wichtigen Punkt, nämlich der hat auch was mit Würde zu tun für die Kulturschaffenden. Wir generieren nämlich Einnahmen. Das heißt, wenn die Kulturschaffenden sich mit bestimmten Projekten bei der Stadt bewerben, und wir haben das ja heute nochmal auf 250.000 Euro erhöht, das Budget dafür, generieren die Kulturschaffenden Einnahmen, wenn sie mit diesem Projekt eben auch angenommen werden. Und das hat einen anderen Zungenschlag, wenn ich Einnahmen bekomme, weil ich eine Leistung erbringe, als wenn ich Grundsicherung für meinen Lebensunterhalt beantrage. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Bereich B. Was mir persönlich als freischaffenden Biertrinker besonders wichtig ist, dass die Außengastronomie auch irgendwann wieder ans Leben kommt. Der Oberbürgermeister Udo Reiter in München ist einen Schritt weitergegangen als wir. Der hat nämlich die gesamten Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie in Bayern, beziehungsweise in München, soweit geht's ja noch nicht, aber in München, auf Null gesetzt. Wir haben heute einen Kompromiss gemacht, dass wir sagen, 50% sollen die Gastronomen hier sozusagen erlassen bekommen. Das ist ein gutes Signal an die wirtschaftliche Situation der Gastronomen hier in dieser Stadt. Und wir haben nochmal gemeinsam beschlossen, dass wir auch die Prüfung, wenn es um die Außengastronomie geht, ich rechne damit, dass das jetzt natürlich noch nicht der Fall sein wird. Wir reden jetzt über die Zukunft, wenn es zu weiteren Erleichterungen kommt. Also nicht, dass morgen alle schon im Biergarten rennen, das ist ausdrücklich nicht gewünscht. Aber in ein paar Wochen wird es, glaube ich, auch da möglicherweise Lockerungen geben. Und dann müssen wir den Gastronomen, glaube ich, entgegenkommen. 50% ist ein guter Ansatz, um den Gastronomen hier auch Einnahmen zu verschaffen. Und außerdem haben wir darum gebeten, die Erweiterungsflächen großzügig zu prüfen, dass auch weitere Flächen dann mit größeren Abständen von der Stadtverwaltung großzügig genehmigt werden, damit auch hier Einnahmen und Umsätze generiert werden, damit die Wirtschaft wieder ans Laufen kommt und wir auch hier zu entsprechenden Normalzuständen wieder kommen. Wichtig ist nochmal der Punkt Sportvereine. Auch Sportvereine fallen im Augenblick durchs Raster. Es gibt bei der Bundes- und Landesförderung im Augenblick nicht die Möglichkeit für Sportvereine, es sei denn, sie haben einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, zum Beispiel bei einer Gastronomie im Bereich des Sports. Da können sie bei der N-Bank Anträge stellen, aber nicht für den ideellen Bereich. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir heute hier nochmal festhalten, dass die Sportvereine bis zum Jahresende auch die Mieten und Pachten erlassen bekommen. Und zwar sowohl die von der Stadt als auch eben die von den Privaten. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, auch zur Förderung des Ehrenamts und der wichtigen Sportvereine, die wir auch nach Corona alle, glaube ich, weiter brauchen. Was das Thema Klinikum angeht, kann ich Fritz Brickwede nur beipflichten. Ja klar, wir halten da Intensivbetten auf Anordnung des Landes vor. Wir verzichten da im Klinikum auf Einnahmen. Ich glaube, dass es aber auch gut so ist, denn der Oberbürgermeister hat ja dargestellt,
Herr Henning, Sie müssen jetzt
dass
zum Ende
wir, ich komme zum Schluss, dass wir diese Intensivbetten dringend brauchen. Aber auch da gibt es auf Landesebene, ich habe heute noch mit der in einer Telefonschalte Gesundheitsministerin gesprochen, gibt es längst Überlegungen, auch da etwas zurückzufahren, dass wir auch dem Klinikum weitere Einnahmen ermöglichen und auch zu Operationen kommen. Ich glaube, da sind wir am Ball und ich glaube, das wird in den nächsten Tagen auch da zu einer positiven Nachricht kommen. Vielen Dank, Frau Ratsvorsitzende, dass Sie mir zugehört haben. Wir stimmen dem Antrag natürlich zu.
Herr Bajus.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Möchte ich zunächst einmal richten, weil der Oberbürgermeister hat ja allen Bürgerinnen und Bürgern, den besonders Engagierten, und gedankt. Und ich denke mal, der Rat darf sich insbesondere auch noch mal bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Ich fand die Zahl doch sehr erstaunlich. Über 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Krisenlage arbeiten. Über 100 sind am Krisenstab beteiligt. Da kann man sich vorstellen, wenn in der Kernverwaltung 2000 Menschen ungefähr arbeiten, wie sehr das auch die allgemeine Arbeit der Verwaltung unter Druck setzt und wie sehr insgesamt die Arbeit der Zeit auch leidet. Insofern mein Riesenrespekt, dass Sie trotzdem alle Arbeit, alle Angebote weiter aufrechterhalten, so gut es geht. Und wir müssen eben erdulden, dass manche Debatte, mancher Beschluss nun hinten ansteht. Also nochmal vielen, vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung und richten Sie das bitte und leiten Sie es bitte weiter. Ich glaube, es geht uns allen so. Wir sind Ihnen wirklich dankbar für den Job, den Sie jetzt alle machen. Und ich habe Das gilt nicht nur für Osnabrück. Selten so viel schnelle, unbürokratische und auch dynamische Verwaltung erlebt wie in diesen Tagen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, wir alle müssen mal über Klischees, über Beamtinnen und Beamte, über öffentliche Behörden noch mal neu nachdenken, wenn man sich das anguckt, was derzeit geleistet wird, gerade von Ihnen. Der Rat war nicht unfleißig. Das haben die Kolleginnen und Kollegen gerade schon erklärt. Wir haben also mit verschiedenen Fraktionen diskutiert. Wo haben wir Lücken? Wo können wir auch kommunal was tun? Wo macht es auch Sinn? Es gibt eine ganze Menge Rettungs- und Sofortprogramme auf Bundes- und Landesebene. Aber auch die Kommunen sind hier nicht untätig. Und wir haben uns vorgenommen, in den Bereichen, wo wir Lücken sehen, wo wir glauben, da können wir auch mit einem eigenen Programm Signale setzen, da wollen wir was tun. Und ich finde tatsächlich gerade, dass wir hier in der Kultur ein sehr charmantes Programm auf den Weg gebracht haben, was eben an das kreative Potenzial unserer Kulturszene appelliert und sagt, wenn euch was einfällt, wie man Kultur jetzt gerade in der Krise für die Leute, die ja auch darunter leiden, dass es eben im Moment kaum Angebote gibt. Wenn euch dazu was einfällt, stellt einen Antrag. Wir würden das fördern. Dann habt ihr gleichzeitig Einkommen und auch diese Stadt wieder ein kulturelles Leben. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, die da entstanden ist. Aber ich glaube, auch das Signal an Gastronomie und an den Sport ist wichtig zu sagen. Wir wollen, dass ihr weiter eine Chance habt und dass wir natürlich der Wirtschaft, was das Thema Steuern angeht, helfen, ist auch klar. Insbesondere beim Thema Kultur müssen wir uns aber auch ehrlich machen, wir haben nach wie vor eine große Lücke, was die sogenannten freischaffenden Künstlerinnen und Künstler angeht, die Solo-Selbstständigen. Hier gibt es Erwartungen an Bund und Land. Hier gibt es deswegen auch Erwartungen, weil die Versprechungen, die Ankündigungen erst anders waren. Baden-Württemberg realisiert das gerade, Bayern zieht nach. Auch hier wäre eine bundeseinheitliche Lösung schön. Aber auch wenn Niedersachsen hier noch für diese Klientel was macht, es wäre, glaube ich, sehr sinnvoll, weil aus dem Hartz-IV-Bezug heraus dann wieder kreativ zu werden, ist erheblich schwieriger. Dann fehlt es mitunter auch an den Start-Euros. Also hier gibt es große Erwartungen. Und ich glaube, wir müssen auch noch stärker, und deswegen wird das nicht das letzte Paket sein, was auch der Rat hier anpackt, diejenigen in Augenschein nehmen, die die schwächste Lobby haben. Denn die, die im Moment am lautesten reden, der Profifußball zum Beispiel, ja, der war heute Morgen das ganz große Thema. Natürlich ist das auch ein wichtiges, aber ist das wirklich so wichtig, wie die Situation derzeit bei Kindern und Familien ist? Ist das wirklich so wichtig, wenn ich mir anschaue, wie die Situation derzeit in Familien mit Menschen mit Behinderungen aussieht? Wenn ich mir anschaue, wie die Situation von Wohnungslosen oder auch das Thema häusliche Gewalt anschaue. Hier müssen wir, glaube ich, noch viel, viel stärker arbeiten und wir müssen auch die sozialen Träger in unserer Stadt noch stärker begleiten. Es kann nicht sein, dass wir aus dieser sozialen Infrastruktur irgendwas verlieren. Und wenn ich schon Familien und Kinder angesprochen habe, dann muss ich sagen, auch das Land ist, glaube ich, deutlich gefordert, mit den Kommunen in einen besseren Dialog zu gehen. Das Chaos, was wir jetzt übers Wochenende erlebt haben, mein Respekt an die Verwaltung, dass sie da überhaupt noch irgendeine Kommunikation zustande gekriegt hat, was die Notbetreuung angeht, was die Kitas angeht. Es wäre, glaube ich, wirklich gut, wenn es das Land schaffen würde, vorher einmal mit den kommunalen Spitzenverbänden über solche weitreichenden Verordnungen zu reden.
Herr Bajus, Sie müssen zum Schluss kommen.
Im Übrigen auch, glaube ich, auch eine Opposition ist keineswegs immer schädlich dabei, weil Opposition heißt auch, dass man miteinander in den Diskurs geht, wie Frank Hennig das gerade gesagt hat. Salz in der Suppe ist das eine. Es geht nicht nur um den Unterhaltungswert, sondern es geht auch um Qualitätssicherung und die entsteht auch durch demokratische Kontrolle. Ich bin heute sehr zufrieden mit unserem Rat. Wir zeigen an vielen Punkten Geschlossenheit. Wir zeigen damit auch unserer Stadtgesellschaft. Wir kommen gemeinsam durch diese Krise und Osnabrück hält zusammen. Und das tun wir heute hier auch im Rat. Und ich danke Ihnen sehr für die Zusammenarbeit.
Herr Mierke.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Einige grundsätzliche Anmerkungen zu dem Antrag und zu dem, was uns hier alle beschäftigt, denke ich mir. Dieser gemeinsame Antrag ist hervorragend zusammengearbeitet worden, ist eine Grundlage für dessen, wie wir uns die Ratsarbeit vorstellen und ist die Phalanx dafür, wie wir auch weiter miteinander umgehen werden. Nichtsdestotrotz, wir in Osnabrück leben nicht auf einer Insel. Das Problem ist einfach, dass viele Bereiche von außen Einfluss auf unser Handeln und Tun haben. Und dessen müssen wir uns im Klaren sein. Wir wollen sicherlich, soweit wir es können und finanziell auch machen können, entsprechende Unterstützung leisten. Aber wir können nicht alles unterstützen. Und das ist eine Aussage, die ich, glaube ich, auch ganz deutlich an alle gerichtet werden muss. Man kann nicht von der Verwaltung und der Politik erwarten, dass in allen Bereichen wir diejenigen sind, neben dem Land und dem Bund, die hier die Probleme lösen. Was mich erfreut an dieser Corona-Krise, solange man davon erfreut sagen darf, das ist das Zusammenwachsen in der Gesellschaft. Die Solidarität, die sich dort entwickelt hat, der Bereich im Ehrenamt, wo die Helfer unterwegs sind, bei der Tafel, wo Jugendliche aktiv sind, wo in den Kirchen entsprechend sich Leute bereit erklären zum Einkaufen. Das ist das, was mich positiv stimmt für unsere Geschlossenheit in der Gesellschaft. Jetzt zu den finanziellen Auswirkungen. Wir werden ein gewaltiges Haushaltsdefizit bekommen. Die Mehrausgaben wurden angesprochen, aber auch die Einnahmenausfälle werden so groß werden, dass wir das alleine nicht mehr leisten können. Das muss man sich vor Augen führen. Das muss man den Leuten auch sagen und ehrlich entsprechend damit umgehen, mit allem, was dazugehört. Wir haben die entsprechende Unterstützung, ja, aber letztendlich werden wir viele Dinge, die wir uns vor Brust genommen haben, nicht mehr leisten können. Wir werden die Investitionen zurückschrauben müssen, dessen ist es klar. Und wenn ich weiß, dass viele Mitarbeiter in den Verwaltungen jetzt in Bereichen tätig sind, wo sie vorher überhaupt nicht tätig waren, dann können wir uns auch darauf einstellen, dass viele Sachen eben, die wir uns wünschen, nicht erledigt werden können. Und das muss man sagen, wenn 730 Kollegen in Heimoffice sind, dann ist die Kommunikation entsprechend auch nicht so gewährleistet. Was ich aber auch noch sagen
Herr Mirke,
will...
Sie müssen zum Ende
ja,
kommen.
Ja, aber das geht an alle, die hier im Rat von uns sind. 51 sind wir, alle sind da. Ich weiß, dass genügend von uns auch zu der Risikogruppe gehören. Und nichtsdestotrotz leisten Sie Ihre Arbeit für die Bürger der Stadt und für die Verwaltung, möchte ich noch mal erwähnen. Insofern ein Kompliment auch an uns selbst, muss ich einfach sagen, ohne uns selber loben zu wollen. Denn die vielen Nörgler und Meckerer in dieser Zeit, die nehmen so langsam Überhand. Und dessen müssen wir auch ein klares Signal in die Gesellschaft richten. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.
So, es sieht so aus, dass niemand mehr sich gemeldet hat. Jetzt ist das, glaube ich, zutreffend. Dann komme ich jetzt zur Abstimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, einstimmig. Dann rufe ich den zweiten Antrag auf. 4.8, Herr Dr. Brickwede, ein Rettungsschirm für die Kommunen.
Also darüber brauchen wir, glaube ich, keine große Debatte zu führen. Wir unterstützen die Initiativen des Deutschen Städtetages. Unser Oberbürgermeister ist ja im Präsidium des Deutschen Städtetages. Er hat uns auch schon gesagt, dass dieser Beschluss des Städtetages auch noch weiter verbessert werden soll. Vielleicht kann er dazu noch ein Wort sagen. Dann können wir das gleich mitbeschließen. Ich denke, dass wir das einstimmig hier beschließen können.
Herr Oberbürgermeister.
Ja, Frau Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren. Wir haben tatsächlich in den letzten Beschlüssen des Präsidiums auch das Thema Rettungsschirm in Zusammenhang mit, es gibt Rettungsschirme für Unternehmen. Wir möchten gerne auch für die kommunalen Unternehmen, aber auch für die Kommunen einen Rettungsschirm haben. Und in dem Gespräch mit Olaf Scholz, wir sind da 7 Oberbürgermeister aus Deutschland, wurde dann gesagt, wir können gerne Kredite bekommen. Da geht es uns aber gar nicht drum. Und deswegen werden wir das nochmal nachschärfen, weil uns ist mit Krediten nicht geholfen. Fritz Brickwede hat das für ein Unternehmen wie das Klinikum dargestellt. Ich könnte das auch für die Stadtwerke darstellen, auch für die Osnabrückhalle, aber natürlich auch für Ausfälle, die wir im eigenen Bereich haben. Da helfen uns keine Kredite, sondern da müssen wir andere Wege finden. Wir sind da im Gespräch mit der Bundesregierung. Insofern ist die Unterstützung des Appells Kommunaler Rettungsschirm, glaube ich, sinnvoll. Wie der genau ausgestaltet wird, werden wir im Augenblick diskutieren im Präsidium und im Vorstand des Deutschen Städtetages.
Herr Henning.
Ja, Herr Oberbürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, das ist jetzt die Kehrseite der Medaille. Wir haben gerade versucht, den bestimmten Gruppen, Kultur, Sport, Gastronomie, Gewerbetreibenden zu helfen mit einem kommunalen Rettungsschirm, wo wir sozusagen den genannten Gruppen eben helfen wollen. Das kostet natürlich Geld und deswegen sind wir beim Thema Geld und beim Thema Finanzen. Deswegen braucht auch die Stadt natürlich einen Rettungsschirm. Wenn man auch nur annähernd das zugrunde legt, was die Wirtschaftsweisen, was so mancher schlaue Professor der Betriebswirtschaftslehre prognostiziert, dass wir auf eine Rezession zugehen, dass wir mindestens 7% negatives Wachstum haben, dann kann man sich, glaube ich, sehr schnell ausrechnen, dass sowohl die öffentlichen Haushalte im Bund wie im Land als auch in der Kommune in die Knie gehen. Und deswegen müssen wir auch sehen, dass wir so schnell wie möglich, und das ist wirklich die Kehrseite der Medaille, am Ende, wenn es gesundheitlich vertretbar ist, auch die Wirtschaft wieder sozusagen öffnen, dass wir das Wirtschaftsleben, damit auch Steuereinnahmen wieder ins Land kommen und auch in den Bund kommen und auch in die städtische Kassen wieder fließen, dass wir das so schnell wie möglich auch am Ende, wenn es vertretbar ist, das Wirtschaftsleben wieder sozusagen an den Start bringen. Ich will aber auch nicht, weil wir immer vom Salz in der Suppe sprechen, verhehlen, dass ausgerechnet diejenigen, die jahrzehntelang neoliberale Sparpolitik vertreten haben, die jahrzehntelang der Schuldenbremse das Wort geredet haben, dass ausgerechnet die im Bund mittlerweile die größten Befürworter von Konjunkturprogrammen und Ausgabeprogrammen sind. Das will ich an der Stelle auch mal sagen. Das ist mir noch mal ein persönliches Bedürfnis, weil ich glaube, dass die Schuldenbremse damit auch ad acta gelegt wird. Wir werden das finanzieren müssen, auf Bundes-, auf Landes- und kommunaler Ebene, das, was notwendig ist. Und wenn mir noch einer erzählt, dafür haben wir kein Geld, das glaube ich nicht. Wir müssen das finanzieren, was notwendig ist, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und da sind die Kommunen natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Und ich bin froh, um wieder beim Klinikum zu landen, dass wir es nicht gemacht haben, Kliniken zu privatisieren, wie es viele neoliberale Stimmen wollten in der Vergangenheit, dass wir auch die Stadtwerke nicht verkauft haben, dass wir kommunale Betriebe haben, die sozusagen jetzt auch das Rückgrat darstellen. Und wir brauchen diesen kommunalen Rettungsschirm, weil ich möchte, dass das so weitergeht. Und deswegen sind Bund und Land in erster Linie aber der Bund, weil ich glaube, dass der deutlich höhere Finanzkräfte hat als das Land. Aber das Land ist natürlich auch gefordert, hier was zu machen über den kommunalen Finanzausgleich und auch entsprechende Zuschüsse, in der Tat nicht Darlehen, sondern Zuschüsse zu zahlen. Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich in einer Phase, wo es darum geht, öffentlich zu investieren. Und damit bin ich beim letzten Punkt meiner Ausführungen. Ich werde jedem hier widersprechen, der Satz ist eben auch nochmal gefallen, dass wir jetzt an dieser Stelle Investitionen zurückfahren. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wer ein bisschen was aus der Vergangenheit gelernt hat, Brüning'sche Notverordnung 20er Jahre, der wird jetzt nicht anfangen zu sparen, sondern wird investieren. Wer jetzt glaubt, wir müssen runterfahren, ist der falsche Weg. Wir müssen investieren, dafür brauchen wir Geld und dafür brauchen wir natürlich auch den Bund und das Land. Und ich sage auch noch ein letzter Beitrag, mein Lieblingsthema eigentlich, wir brauchen auch Eurobonds. Wäre ein neues Thema. Warum brauchen wir Eurobonds? Weil wir natürlich Italien und Spanien auch stützen müssen, die natürlich unsere Produkte auch wieder kaufen sollen in Zukunft. Vielen Dank.
Herr Hagedorn.
Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Frank, du hast jetzt so viel Fässer aufgemacht, da könnten wir den ganzen Abend noch drüber debattieren. Aber ich versuche mich mal auch an diesem Tagesordnungspunkt abzuarbeiten. Es ist schon vieles Richtige gesagt worden, selbstverständlich. Wir werden... Und ich glaube, niemand vermag das bislang überhaupt seriös in der Verwaltung vorherzusehen. Wir werden massive Einnahmeausfälle haben, wir werden enorme Ausgabenzuwächse haben und wie viel Millionen das am Ende für die Stadt sein wird. Denn es ist nicht nur der Kernhaushalt, es ist hier bereits gesagt worden, es ist das Klinikum, es ist teilweise bei den Stadtwerken im Nahverkehr, es ist hier, wo wir tagen, es ist die Osnabrückhalle. Ich will das gar nicht alles aufzählen, weil das alleine wahrscheinlich schon zu lange dauern wird. Also es vermag, glaube ich, niemand seriös zu sagen, wie tief wir in die roten Zahlen rutschen werden. Den Haushalt, wo wir später über die Genehmigung uns freuen, dass die Landesregierung uns die erteilt hat, der ist das Papier nicht mehr wert, worauf er steht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, da stimme ich Frank Henning zu, dass wir gucken, hier jetzt sowohl die Wirtschaft, aber auch die Lebensverhältnisse in dieser Stadt, die Lebensqualität in dieser Stadt auf einem Niveau zu halten, dass wir hier nicht völlig absacken. Und deswegen ist es falsch, ich habe das für den letzten Verwaltungsausschuss, glaube ich, mal in einem Vorschlag von der FDP gelesen, dass die Stadt jetzt ihre Ausgaben runterfahren solle auf alles, was nur noch absolut notwendig ist, oder so ähnlich war es dort formuliert. Nein, wir müssen jetzt natürlich sehen, dass wir hier diese Stadtgesellschaft so am Leben halten, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Und dazu braucht es natürlich einen Ausgleich für die Ausfälle, die wir haben. Und ich finde es gut, dass hier alle diesem zustimmen. Ich habe mich informieren lassen, ein erster Schritt wäre vielleicht, der Initiative der Grünen Landtagsfraktion im Landtag zuzustimmen, hier einen kommunalen Rettungsschirm von 3 Milliarden Euro einzurichten. Damit könnte man vielleicht die ersten Wunden heilen, die hier gerissen würden. Da kann man seinen Worten Taten folgen lassen. Aber nichtsdestotrotz, egal aus wessen Kasse das am Ende kommt, was nicht sein darf, dass wir im nächsten Jahr wieder mit dem Haushaltsrecht quasi gequält werden und sagen, jetzt muss die Stadt Konsolidierungsprogramme schreiben und Ähnliches und so weiter und so fort. Das müssen wir alle gemeinsam verhindern. Deswegen freue ich mich, dass der Städtetag auch auf dieser Linie ist und dass der Rat das hier einhellig so sieht. Dankeschön.
Frau Brandes-Steigewenz.
Ja, Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Kollegen. Natürlich haben wir diesen Rettungsschirm, dieser Forderung nach einem Rettungsschirm als Linke mit zugestimmt. Aber wir gucken auch noch ein bisschen weiter. Und ich denke, diese Debatte müssen wir hier auch führen. Wenn wir jetzt sagen, das Land gibt noch Geld rein für so einen Rettungsschirm, wie viele Millionen auch immer, und der Bund gibt etwas rein, dann würde ich mal vermuten, dass irgendwann beim Bund der Finanzminister auch sagen muss, ich habe kein Geld mehr. Und deshalb gehört in diese Debatte auch die Debatte dazu, wo nehmen wir denn das Geld jetzt her, was da gerade ausgegeben wird, was da versprochen wird. Und Frank Henning freut sich schon, weil er genau weiß, was jetzt kommt, aber ein bisschen anders. Wir wollen eine Corona-Abgabe, die, glaube ich, eure Parteivorsitzende im Prinzip auch schon gefordert hat. Nämlich ab 2 Milliarden Vermögen kann eine Corona-Abgabe erhoben werden. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Da können sich einige dran kaputt lachen. Aber wenn hier Ratsmitglieder sich hinstellen aus einer Fraktion, die Schuldenbremse mit unterstützt hat und das offensichtlich vergessen hat, dann kann ich nur sagen, ich gucke auch hin, wo Geld ist.
Ja, ist eine gute
Herr Dr. Thiele.
Sehr geehrter Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, was Frank Henning da sagt, ist ja nur eigentlich wirklicher Nonsens. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, denn wenn wir nicht das Geld im Kasten irgendwo ein Stück weit hätten, sprich vorher gespart worden wäre, könnten wir gar nicht über sowas reden. Das ist so hirnrissig wie nur irgendwas. Und der Witz ist doch auch das, was wir jetzt machen. Und das musst du doch bitteschön der Zukunft der Kinder uns sagen, wie die Schulden, die wir jetzt aufhäufen, in Zukunft dann bitteschön bezahlen wollen. Das machst du nicht mehr, dann liegst du in der Kiste, ich auch. Aber das kann doch nicht wahr sein. So blöd kann man doch nicht sein. Entschuldigung, da werde ich wirklich einen Hals bei. Wir haben doch deswegen eine so gute, konsolidierte Situation im Moment, dass wir überhaupt über solche Dinge reden können, weil wir diese schwarze Null anstreben. Und warum ist Herr Scholz denn eigentlich auf dem Weg unterwegs gewesen und will das eigentlich auch immer noch weiter durchziehen? Weil der Mann hat einen Verstand. Der denkt nach vorne, der denkt weiter, der denkt in die Zukunft, der denkt eben für die Kinder weiter. Und das hast du hier nicht vor. Das finde ich schade. Und das finde ich auch, deswegen ist das Bashing in die völlig falsche Richtung. Das Bashing muss dahin gehen, dass wir zielgerichtet arbeiten. Und das ist das, was wir wollten, auch mit unserem Antrag wollen. Wir wollen eine zielgerichtete Förderung von den Leuten haben, die es nötig haben. Wir wollen doch nicht wieder die Gießkanne auspacken. Den Blödsinn haben wir doch früher gemacht. Der hat doch 0,0 gebracht. Sondern wir müssen doch denen helfen, die es benötigen. Und deswegen sagen wir, war ja unser Antrag auch in der Richtung so formuliert. Und gut, jetzt machen wir dann gemeinsam draus, mal gucken. Aber nichtsdestotrotz, die Begründung, die du da geliefert hast, daneben.
Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung. Herr Mierke, gibt es weitere Wortmeldungen? Dann kommen wir danach zur Abstimmung.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, der gemeinsame Antrag dort ist sicherlich zu unterstützen. Inhaltlich kein Dispenser drin, das ist so. Aber das, was eben gerade so als Fass aufgemacht worden ist, hat mir dann doch so ein bisschen auch teilweise die Zornesröte ins Gesicht getrieben. Natürlich, wir befinden uns in einer inflationären Lage. Die Inflation ist vorhanden und da darf man sich auch nicht vor wegdrücken. Es wird Geld gedruckt, letztendlich, wo kein Gegenwert da ist, um diese Sachen, die wir alle gerne haben wollen, auch zu finanzieren. Bloß letztendlich, wo wird das Geld letztendlich herkommen? Diese Frage konnte mir bislang keiner beantworten. Und da ist die Reichensteuer, die jetzt von der Linken angeführt wird, ich glaube, Peanuts dagegen, dessen, wie hoch die Schulden sein werden im Bund, im Land und sicherlich auch bei unseren Kommunen. Also diese Art der Verschuldung, die wird uns, ich glaube, sagen zu müssen, noch eine Generation sicherlich nachrechnen, denn keiner weiß, das hatte Michael Hager noch richtig gesagt, wir wissen, was auf uns zukommt. Und von daher nochmal auch meine mahnenden Worte, wenn es darum geht, in der Zukunft zu überlegen, was wir uns finanzieren, auch zu sagen, wo soll das Geld herkommen. Insofern stimme ich da auch Thomas Ziele zu. Schönen Dank.
Ich sehe auch jetzt keine weitere Wortmeldung. Dann kommen wir zur Abstimmung über 4.8. Gegenstimmen, Enthaltung, einstimmig. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4.3, Kommunale Wohnungsbaugesellschaft nicht verzögern. Projektausschuss muss weiter tagen, Fraktion Die Linke. Frau Brandes-Steggewenz.
Der Antrag hat sich erledigt, weil in der Zwischenzeit verabredet wurde, dass es eine weitere Sitzung für den Projektausschuss gibt im Juni und im Mai-Termin die Vorlagen zur Verfügung stehen, die wir verabredet haben. Deshalb brauchen wir nicht darüber abstimmen.
Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4.5, Demokratie in Osnabrück in Corona-Zeiten, Antrag von FDP, Die Linke, Bob und UWG. Dazu liegt ein Änderungsantrag vor, 4.5.1. Zu diesem Änderungsantrag gibt es eine Veränderung. Hier wird Punkt 5 gestrichen. Herr Dr. Thiele.
Jetzt nicht ganz sicher. Welcher Antrag war das jetzt? Entschuldigung, ich habe es gerade.
4.5.
Demokratie in Osnabrück und Corona-Zeiten. Gut. Da gab es dann ja einen Änderungsantrag von Grünen, SPD und CDU. Hast du den mal eben gerade? Ja, das macht richtige Ratsmitglieder aus. Fritz Brickwede, ist mir klar, dass du das nicht machen würdest. Aber Burkhardt ist ein feiner Kerl. Von daher passt das immer sehr gut. Also, wir haben ja eigentlich damit angestoßen, auch, dass wir erstmal weiter im Rat tagen wollen und dass wir unsere Diskussion, die wir jetzt hier gerade auch geführt haben, zeigen sollen, dass es auch ein normales Leben gibt und auch letzten Endes vieles von den Bürgern gemeinsam getragen wird. Deswegen bin ich erstmal ganz froh, dass ihr euch überhaupt mit dem Thema beschäftigt habt und erkannt habt, wie wichtig das ist, dass wir doch weiter tagen und dass wir weiterhin die kommunale Selbstverwaltung auch tagen lassen. Deswegen, wir werden schon unsere Kritikpunkte weiterhin miteinander haben. Der Punkt 2, den ihr da eingeführt habt, den sehen wir natürlich. Moment, jetzt muss ich eben gucken, dass ich das nicht durcheinander bringe. Ja, alles klar. Deswegen glauben wir ja auch, dass wir erstmal dankbar. Nee, wir sind erstmal dankbar den öffentlichen Medien wie NOZ, Hasepost und anderen, die gesagt haben, ja, so geht es eben nicht. Nach dem Motto, wir gehen in einen kleinen Klüngel rein und diskutieren diese Dinge nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern wir wollen das eben auch in der Öffentlichkeit diskutieren. Deswegen sind wir als kleine Fraktion, haben wir uns zusammengeschlossen, um dieses Thema so zu bearbeiten, wie wir es jetzt vorgefunden haben. Deswegen sind wir eben dankbar, dass ihr euch semantisch damit beschäftigt habt, an der einen oder anderen Punkt tatsächlich eine andere Auffassung gehabt als wir, aber im Prinzip das Ganze doch in die richtige Richtung weist. Wir wollen, dass der Rat weiter tagt mit entsprechenden Mitteln, die wir dann hier gemeinsam diskutieren. Wir haben durch den Oberbürgermeister erklärt bekommen, wie im Moment die Kommunikation läuft. Von daher können wir dem Punkt 3 so zustimmen. Von dem können wir auch dem Punkt 1 gut zustimmen. Beim Punkt 2 glauben wir eben nach wie vor, wir haben nach wie vor eine überhitzte Bautätigkeit. Und das ist nach wie vor nicht so. Und deswegen ist das nicht richtig, was vorhin Michael Hagedorn gesagt hat. Wir haben zielgerichtet gesagt, wollen wir einstellen. Wir haben nie gesagt, dass wir komplett einstellen wollen. Das wäre nämlich dämlich.
Welcher Punkt bist du?
Ah, siehste, dann habe ich das doch falsch. Okay, das könnt ihr dann ja schon mitnehmen, dann brauchen wir das gleich nicht mehr diskutieren. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns wichtig zu erkennen, dass sich eben eine gute Meinung hier durchgesetzt hat und wir das gemeinschaftlich dann hier doch entsprechend beschließen können. In dem Sinne wünsche ich uns dann, also wir übernehmen den Antrag dann und dann würde ich mir überwünschen, dass wir den auch so gemeinschaftlich dann beschließen. Ich hoffe, dass da jetzt noch weitere Einwände kommen von euch.
Dankeschön. Herr Dr. Brickwede.
Ja, es ist schön, dass wir uns aufeinander zubewegen. Ich glaube, wir müssen einfach mal gucken, was ist die Priorität in diesen Tagen? Die Priorität ist es, Menschenleben zu retten. Das ist das Entscheidende. Und deswegen ist natürlich in einer Notstandssituation immer die Exekutive stark gefordert. Und wir müssen einfach mal sehen, als Helmut Schmidt die Hochwasserkatastrophe, die Elbe, die Sturmflut in Hamburg so mustergültig gemanagt hat, da hat er nicht als erstes die Bürgerschaft einberufen, sondern hat er gesehen, dass Menschen gerettet wurden. Als Matthias Platzeck in Brandenburg auf dem Deich stand beim Elbehochwasser, da hat er nicht den brandenburgischen Landtag als erstes gefragt, sondern er hat es zugelassen, dass die Bundeswehr Sandsäcke in die Deiche gebracht hat, damit die Deiche nicht brechen. Und so ist es ja auch jetzt. Wenn wir das mal rein staatsrechtlich betrachten, entscheiden zurzeit faktisch 17 Menschen darüber, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Das kann man beklagen. 17 Menschen sorgen dafür, dass Grundrechte temporär außer Kraft gesetzt werden. Das kann man auch beklagen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch mal das Ergebnis sehen, das darin besteht, wir haben in den USA 40.000 Tote, in unseren europäischen Nachbarländern 20.000, 23.000, 19.000, also Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, die haben alle 3, 4, 5 Mal so viele Tote wie wir. USA wollen wir gar nicht sprechen. Und deswegen muss man einfach sehen, die Effizienz unseres Staates, damit meine ich Bund, Länder und Kommunen, ist außerordentlich hoch. Die Effizienz unseres Gesundheitssystems ist hoch. Deswegen möchte ich ganz stark appellieren, dass wir jetzt uns nicht zerstreiten darüber, dürfte der Verwaltungsausschuss am 31. März die Beschlüsse fassen, die wir gefasst haben. Doch, wir sind der Meinung, ja. Wir haben zum Beispiel, ich habe es eben schon erwähnt, die Stundung der Gewerbesteuer beschlossen. Wir haben eine erste Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, um den Höchstbetrag der Liquiditätskredite um 100% zu erhöhen. Von 100 auf 200 Millionen, das ist ja ein besonderer Vorgang. Aber wir haben auch 22 Millionen freigegeben, zum Erwerb von Verbrauchsgütern, medizinischen Geräten und Corona-Dienstleistungen, also zum Beispiel für Desinfektionsmittel, Schutzbekleidung, medizinische Geräte. Das nimmt der Rat heute nur noch zur Kenntnis. Das ist alles rechtskräftig vom Verwaltungsausschuss vor 3 Wochen beschlossen worden. Und meiner Ansicht nach war das auch richtig und notwendig. Wir müssen handeln, weil es hier um Menschenleben geht. Und wenn dann der Fraktionsvorsitzende der Linken in Oldenburg solche Verhaltensweisen so bezeichnet, es erinnere ihn an das Ermächtigungsgesetz von 1933, dann kann ich nur sagen, der liegt sowas an daneben, wie man gar nicht daneben liegen kann. Wir haben hier eine hocheffiziente Stadtverwaltung. Wir haben einen tollen Krisenstab, wie Herr Hinrichs geschrieben hat, das Kraftzentrum im Krisenstab über Frau Pötter. Da sehen wir also, der Laden funktioniert. Und seien wir froh, dass unser Gemeinwesen funktioniert, dass wir relativ gut durch diese Krise kommen. Und dass wir das demokratisch begleiten, ist selbstverständlich. Der Rat hat da seine Funktionen, wie wir heute auch gesehen haben. Der Verwaltungsausschuss hat aber auch seine Funktion und der hat nach dem niedersächsischen kommunalen Verfassungsgesetz rechtmäßig gehandelt. Und deswegen, glaube ich, machen wir das hier ziemlich gut und ziemlich richtig. Und die Osnabrückerinnen und Osnabrücker können sich darauf verlassen, dass das erste und wichtigste Ziel für uns alle ist, Tote zu vermeiden, Menschenleben zu schützen, höchste Effizienz zugunsten der Gesundheit unserer Bevölkerung. Und da müssen wir uns ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen zurücknehmen. Aber die Demokratie, auch die kommunale Demokratie in Osnabrück, ist in keinster Weise gefährdet. Das hat auch der heutige Tag gezeigt.
Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Dann lasse ich jetzt über den Änderungsantrag abstimmen. 4.5.1 Gegenstimmen. Enthalte ohne Ziffer 5, wie eingangs gesagt. Genau. Gegenstimmen? Enthaltungen, dann ist das einstimmig. Ich rufe auf Frau Brandisch-Dergewenz. Ach so, Moment. Ich muss noch mal eben, ich rufe den Punkt erstmal auf.
Nein, ich wollte zu diesem Punkt noch mal was sagen.
Ah, so habe ich das auch. Das ist jetzt vorbei.
Ich habe Geschäftsordnung. Ich wollte noch mal nachfragen: Haben wir nicht gesagt, wir übernehmen den Antrag, den Änderungsantrag? Dann muss insgesamt abgestimmt werden und nicht über den Änderungsantrag. Also der Ursprungsantrag ist von uns. Und wenn wir den Änderungsantrag übernehmen, dann muss über diesen Antrag
abgestimmt werden. Über den weitestgehenden Antrag wird zuerst abgestimmt. Das ist der Änderungsantrag 4.5.1. Und der ist einstimmig und damit ist der Ursprungsantrag hinfällig. Das ist mein Rechtsverständnis an dieser Stelle. 4.6.
Ich bitte das zu prüfen später. Geht wahrscheinlich jetzt.
Mitteilung des Oberbürgermeisters. Herr Hagedorn.
Nur ganz kurz zu 20.1, Genehmigung der Haushaltssatzung. Ich weiß, dass das im Moment passt es vielleicht nicht unbedingt in die Zeit, weil wir wissen, dass alle natürlich hier jetzt im Augenblick hart arbeiten. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass jetzt zum wiederholten Male seitens des Landes mit steigernder Besorgnis, ich habe mir die Formulierung mal von der letztjährigen Haushaltsgenehmigung angeguckt, auf die überproportional steigenden Personalkosten hingewiesen wird. Wir haben das auch in den Haushaltsdebatten mehrfach gehabt und wir haben sogar einen Vorschlag am Ende umgesetzt, oder nicht einen Vorschlag, sondern einen Beschluss, der noch 12 Stellen eingespart hat gegenüber dem, was die Verwaltung ursprünglich wollte. Ich will das auch nicht länger ausdehnen, nur es wird offenkundig allerhöchste Zeit, dass wir hier, und hier ist jetzt auch schon fast wieder ein halbes Jahr ins Land gegangen, ohne dass was passiert ist, dass wir jetzt in der Tat mal systematisch an Organisationsuntersuchungen und so weiter rangehen. Wir hatten ursprünglich für die Haushaltsberatung vorgeschlagen, dass wir hier einen Personalentwickler einstellen mit der entsprechenden Vorbildung. Da hieß es, die Personalverwaltung ist in Vorbereitung, hier bestimmte Sachen vorzulegen. Jetzt ist fast wieder ein halbes Jahr rum und wir haben nichts auf dem Tisch. Das ist ganz offenkundig eine Geschichte, der wir uns näher widmen müssen und um die wir uns mehr kümmern müssen. Das kann so nicht weitergehen. Danke.
Frau Brandes-Stegewens.
Michael, ich muss dir widersprechen. Die Steigerung der Personalkosten und die neuen Stellen, die beschlossen worden sind mit dem letzten Haushalt, sind zum größten Teil hervorgegangen aus Untersuchungen des Bedarfs in der Verwaltung für diese Bereiche. Ich erinnere an Kultur, aber auch an andere Fachbereiche, wo es Untersuchungen gegeben hat. Die Ergebnisse haben uns auch vorgelegen. Wir sollten mal vielleicht der Kommunalaufsicht eine Antwort geben und das belegen, dass das einen Hintergrund hatte und dass da Bedarfe hintersteckten.
Gibt es weitere Wortmeldungen zum Punkt Mitteilung des Oberbürgermeisters? Herr Philipp, dazu.
Diese wiederkehrenden Anmerkungen der Kommunalaufsicht beinhalten ja eben nicht, dass unsere Aufgaben jedes Jahr wachsen und dass wir aus dem Grunde sehr stark auch mit dem Rat immer darüber streiten, welche Stellen wir zusätzlich beantragen und genehmigen dürfen. Wir haben das auch mehrfach schon der Kommunalaufsicht gesagt, dass die Kommunen generell unterfinanziert sind, eben insbesondere auch die Stadt Osnabrück, und dass dazu eben notwendig sein wird, in der Zukunft eben diese Unterfinanzierung auch zu beseitigen, entweder durch das Land oder durch den Bund. Die Veränderung des kommunalen Finanzausgleichs ist ja leider am Widerstand der Landkreise gescheitert. Vielleicht können Sie ja nochmal auf die Landräte in Einfluss nehmen, dass wir da einen neuen Vorstoß wagen. Die kreisfreien Städte haben eindeutig einen zu geringen Anteil am kommunalen Finanzausgleich. Wir werden uns natürlich weiterhin bemühen, mit wenig Personal die Aufgaben zu bewältigen. Zum Beispiel sind wir im Fachbereich Finanzen so schmal, schlank aufgestellt, dass wir auch vom Landesrechnungshof immer als Best in Class fungieren und allen unseren anderen Kommunen und Städten in Niedersachsen als Beispiel gezeigt werden und die ihre Leute zu uns schicken, um bei uns Praktikum zu machen, damit sie wissen, wie es geht.
Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Punkt? Herr Dr. Thiele.
Frau Ratsvorsitzende, ich finde das sehr schön, was Herr Philipp da gesagt hat. Das sollte er dann auch bitte vielleicht zum Finanzausschuss, der dann ja am 5.5. tagt, dann mal ein paar Benchmarkings uns mitbringen, damit wir das dann vernünftig diskutieren können. Weil ich sag mal, ohne Grund schreiben die da nicht rein. Die haben ja ihre Vergleichszahlen. Deswegen erwarte ich einfach, Sie werden eine vernünftige Vorlage dazu machen, denke ich. Danke.
Habe ich noch eine Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Gibt es weitere Wortmeldungen zu den weiteren Mitteilungen des Oberbürgermeisters? Ich rufe die jetzt nicht alle auf. Das ist sehr umfassend heute. Dann, meine Damen und Herren, darf ich mich für eine sehr konstruktive Sitzung mit voller Besatzung bedanken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Nein, den Gästen einen schönen Feierabend. Und der Rat bleibt noch für den nicht öffentlichen Teil, aber der wird vielleicht nicht mehr so lange dauern.